Was glaubt ihr, wie viele Menschen in der EU sehen die EU selber eigentlich als Vorteil an?
Nochmal die Ode an die Freude singen und sich freuen, in was für einem geilen Apparat wir leben.
Dort wiederum fühlte ich mich tatsächlich dann sozusagen als Einziger, der eine andere Meinung hatte.
Ich glaube, das, was Kultur und Kunst vermitteln kann, ist Empathie.
Klimaschutz, Klimaschutz.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Einen wunderschönen guten Tag. Es geht heute um Europa.
Und zwar um Fragen zu Europa und was Europa für uns bedeutet. Hier im Studio ist
Johannes Nichelmann
und Katrin Rönicke. Und bei uns sind Jonathan Berlin, der ist Schauspieler und bekannt. Also ich habe ihn zuletzt im Fernsehen gesehen in Kruso. Vielleicht habt ihr das ja auch gesehen.
Und bei uns ist Johanna Maria Knote, auch bekannt aus dem Fernsehen. Sie ist Moderatorin, Reporterin, Autorin. Unter anderem hattest du eine Sendung auf ZDF Neo mit Sarah Kuttner zusammen, Bambule. Und bist jetzt unterwegs für Jäger und Sammler, das investigative Funkformat.
Und dann haben wir natürlich noch unseren Gast in Stuttgart, Cornelius Meister. Der ist Dirigent in Stuttgart, war davor beim ORF-Sinfonie. Orchester, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches.
Wunderbar, alles gut.
Leiter des ORF Radiosymphonieorchesters Wien. Hallo, Herr Meister.
Guten Tag.
Und es wäre natürlich auch falsch zu sagen, Sie sind einfach nur Dirigent. Sie sind natürlich der Generalmusikdirektor der Staatsoper und des Staatsorchesters Stuttgart. Trägt man da Orden mit so einem Titel?
Nein, glücklicherweise so. Nicht.
Wir haben Folgendes vorbereitet, und zwar viele, viele Fragen zu Europa, denn alle unsere Gäste verbindet etwas mit Europa, denn sie leben da und beschäftigen sich viel damit. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns gestern zusammengesetzt, Katrin und ich, für, was waren 12 Stunden, ja. 13 Stunden, zwar sehr
also
lange.
Der Tag hatte kein Ende.
Und haben uns viele, viele Facts über Europa durchgelesen und wollen die jetzt hier mal abfragen, was ist eigentlich bekannt über diesen Kontinent, um darüber zu sprechen, eigentlich was für die Kulturschaffenden auf diesem Kontinent dieses Europa eigentlich ausmacht. Denn Anlass dafür ist, dass in dieser Woche, heute ist Donnerstag, bei uns die Europawahlen anfangen. Heute wählen, glaube ich, Großbritannien, also nice try, und die Niederlande machen auch mit. So, sind denn alle bereit? Frage nach Stuttgart, Herr Meister, sind Sie ready?
Ja, wunderbar.
Johanna, Maria.
Tacheln, ja, ich bin auch ready.
Jonathan auch.
Ja, hallo, ich bin auch ready.
Das war quasi der Stimmtest für alle.
Ich wollte nur noch mal sagen, wir machen das ganz nach dem Prinzip, wer was weiß, sagt was. Also einfach reden,
schweigen.
Wir fangen an mit der einfachen Frage. Wer ist eigentlich Vizekanzler in Österreich?
Es war bis vor kurzem Strache. Der ist aber zurückgetreten. Und Norbert Hofer sollte dann Vizekanzler werden. Aber jetzt wird ja gerade eine Expertenregierung gegründet oder installiert.
Und wer ist es geworden? Es ist der große
Hartwig Löger.
Wie haben Sie das denn erlebt, Herr Meister? Sie waren bis zum letzten Jahr für viele Jahre beim ORF sogar. Haben Sie diesen Politwechsel gespürt?
Ich bin sogar Viertel Österreicher. Die Mutter meines Vaters war Wienerin. Und vielleicht auch deshalb bin ich sozusagen im Herzen sehr verbunden mit unserem Nachbarland. Ich glaube, die Sache ist ganz, ganz vielschichtig. Man darf nicht vergessen, dass es in Österreich ja über Jahrzehnte hinweg eigentlich nur zwei Parteien gab, nicht? Also die ÖVP und die SPÖ und dann eine kleinere dritte. Also eine Situation, wie wir sie in der Bundesrepublik vor einigen Jahrzehnten vielleicht ähnlich hatten, was die Kräfteverhältnisse anbelangt. Und das hat dazu geführt, so interpretiere ich es zumindest, dass viele Österreicherinnen und Österreicher gesagt haben, ich möchte weder die eine noch die andere Partei wählen, ich möchte eine andere wählen. Und das hat dann zum Erstarken geführt, dass wir jetzt eine Situation haben, die tatsächlich besorgniserregend ist, weil, ja, ich glaube, wir hier in dieser Runde darin übereinstimmen, dass vieles, was die FPÖ inhaltlich fordert, nicht mit dem übereinstimmt, wofür wir stehen. Das sehe ich auch wirklich so. Aber ich glaube, die Ursachen sind ganz, ganz vielschichtig und nicht einfach bloß mit sozusagen inhaltlichen Dingen erklärbar.
Aber haben Sie bei Ihrer Arbeit im ORF gemerkt, dass ein neuer Wind weht, oder hat Sie das dann dem Klangkörper quasi nicht getroffen an der Stelle?
Ich erinnere mich gut an den Abend, als die Bundespräsidentenwahl in Österreich war. Und damals Van der Bellen, der ja dann auch Bundespräsident geworden ist, gegen Hofer angetreten ist. Und es war sehr, sehr knapp. Und ich war eigentlich durch einen Zufall, weil meine Familie gerade auch in dieser Woche in Wien war. Und wir waren im Prater abends und wussten aber gar nicht, dass dort die FPÖ-Wahlparty stattfinden würde. Und ja, ich habe das erlebt. Ja.
Oh mein Gott.
Erzählen Sie mal, was haben Sie da erlebt?
Also es ist immer sehr leicht, habe ich den Eindruck, sich auf der Seite der Guten und Richtigen zu fühlen. Und wir erleben es ja auch jetzt, dass, es wird ja auch viel darüber geschrieben, auch bei uns in Deutschland, dass möglicherweise die politischen Meinungen weiter auseinanderdriften und verschiedene politische Lager in der Gesellschaft gar nicht mehr verstehen, miteinander zu sprechen. Dass jeder so in seiner eigenen Blase ist und auch durch die sozialen Medien das vielleicht verstärkt wird. Und ich habe immer versucht, tatsächlich zu verstehen, was andere Menschen denken und auch warum jemand vielleicht Ängste hat vor ausländischen Menschen. Ich habe keine Ängste, aber ich möchte verstehen, warum jemand anders Ängste hat oder warum jemand Angst um seinen Arbeitsplatz hat und glaubt, dass vielleicht irgendjemand ihm den wegnehmen könnte, der aus einem anderen Kulturkreis kommt. Dort wiederum fühlte ich mich tatsächlich dann sozusagen als einziger im Prater, der eine andere Meinung hatte. Und wir sind dann auch relativ schnell dort weggegangen, muss ich gestehen.
Ist es denn für Sie als Künstler so, dass Sie sagen, wir müssen uns auch politisch äußern und müssen auch in Österreich sagen, was unsere Haltung ist? Oder ist die Kunst die Kunst? Und solange sie eben nicht politisch ist, die Kunst, dann ist sie halt nicht politisch und jeder macht so sein Ding. Wie halten Sie das?
Ich glaube, wir sollten gesellschaftlich interessiert sein. Politisch ist vielleicht ein etwas zu eng gefasster Begriff, aber selbstverständlich, alles das, was wir tun, sollte gesellschaftlich relevant sein. Und gerade wir als Musiker beschäftigen uns ja täglich mit anderen Epochen. Deswegen ist es für mich ganz normal, auch die eigene Epoche immer wieder zu hinterfragen und mir Gedanken zu machen, was werden Menschen in 50 oder 100 Jahren darüber denken, wie wir heute eigentlich gelebt haben, wie wir gefühlt haben, wie wir das künstlerisch auch ausgedrückt haben. Allerdings, glaube ich, sollten wir sehr vorsichtig sein mit Belehrungen oder damit, dass wir eben, ja, wer weiß, was man in 50 oder 100 Jahren über unsere Zeit denken wird, auch über uns, die wir jetzt hier gerade miteinander sprechen, was für seltsame Meinungen wir doch gehabt hätten.
Das wird ganz spannend, wenn wir später noch in diesem Podcast drauf zu sprechen kommen, denn zum Beispiel die Frage nach Ernährung und nach Klima könnte uns später pelzmantelmäßig auf den Kopf fallen.
Ja.
Und da kommen wir zur nächsten Frage und zwar... Aufgepasst, was sind die 6 Grundwerte der Europäischen Union? Wer es weiß, einfach reinrufen.
Ich vermute Menschenfreiheit.
Genau. Genau, also Freiheit habe ich gehört, das stimmt.
Dann Freiheit, Menschenrechte, Frieden, friedliches Miteinander.
Friedliches Miteinander, ich muss kurz lesen. Nee, ist nicht dabei.
Also ich würde da jetzt mal mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auch noch so spekulieren.
Mhm. Brüderlichkeit,
Gleichheit wahrscheinlich nicht.
Haben wir, genau, aber ja. Demokratie kommt noch dazu, ja. Und Menschenrechte einschließlich der Minderheitenrechte. Das sind die 6 Grundwerte der EU.
Die und die Rechtsstaatlichkeit natürlich.
Und die die ist auch noch versteckt.
Klingt sehr gut.
Marketingmäßig nicht so gut weiterverbreitet auf dem Kontinent. Mein Gefühl. Ich weiß nicht, was
Sie
sagen.
Eigentlich habe ich gerade das Gefühl, müsste jeden Morgen aufstehen, die 6 runterbeten und sich, weiß ich nicht, nochmal die Ode an die Freude singen und sich freuen, was zum geilen Apparat wir leben.
Aber es ist doch interessant, dass wir Demokratie und Rechtsstaatlichkeit offenbar für so selbstverständlich halten, dass wir jetzt gar nicht drauf gekommen sind. Und jetzt, wo wir drüber sprechen, vielleicht uns nochmal daran erinnern, wie großartig das doch eigentlich ist, dass wir auf einem Kontinent leben dürfen, auf dem eben Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ja selbstverständlich ist.
Absolut, aber man vergisst es eben so schnell.
Ja.
Und das ist das Gefährliche. Auch, dass wir seit 70 Jahren Frieden haben, das gab es ja noch nie in der Geschichte.
Ja.
Die Europäer haben sich immer gegenseitig aufs Maul gegeben und sich einfach totgeschlagen und totgeschossen und totgebombt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, obwohl ich die Bilder kenne und die Geschichten kenne. Ein Teil davon, ganz klein.
Was ist das? Wie ist das für euch, wenn ihr hört Menschenrechte? Was bedeutet das für euch? Weil da habe ich gerade das Gefühl, wird am meisten versucht rumzudehnen im Moment.
Also für mich bedeutet es auf jeden Fall, dass man Menschen nicht einfach ersaufen lässt. Und dass man nicht Seenotrettungsschiffe daran hindert, das zu tun, was sie machen wollen. Ich finde, das ist eindeutig gegen die Menschenrechte. Und Das ist krass, dass unsere Regierung das trägt. So. Und dass es überhaupt diskutiert wird, ist verrückt. Mhm. Wir müssen viel darüber reden und wir sollten jetzt, wenn die Wahl ansteht, auf jeden Fall das im Hinterkopf haben und uns für eine Partei entscheiden, die das anders machen würde, oder so machen würde, wie es die europäischen Statuten eigentlich vorschreiben, finde ich.
Ja, ich glaube, das ist immer so eine Sache, weil man spricht dann immer auch sehr eben über die europäischen Werte, die es ja auch gibt, aber die auch oft in der europäischen Geschichte, vor Gründung der EU, ja so oft eigentlich mit Füßen getreten worden sind. Ne? Oder also ist es ja oft eine Politik, und das geht ja zurück bis in die Kolonialzeiten und alles, ist ja oft eine Masche betrieben worden, in der eigentlich der Westen eine ganz, ganz schlimme radikale Politik betrieben hat mit der Tarnung von Werten. Und ich glaube, da muss man halt wirklich auch heute nochmal alle verschiedenen Einheiten überprüfen, ob diese Werte wirklich gelebt werden. Ne? Also, und da ist die Seenotrettung natürlich mit das beste Beispiel.
Welche Rolle spielen die Kulturschaffenden bei der Vermittlung dieser ganzen 6 Grundwerte?
Insofern auf jeden Fall entscheidende, weil ich glaube, das, was Kultur und Kunst vermitteln kann, ist Empathie. Und ich glaube, Empathie ist vielleicht einer der entscheidenden Bausteine in den Gesellschaften, wie sie im Moment weltweit existieren, weil es alles derart aufgeladen ist und auch eine so krasse Medien- und Informationsflut herrscht, dass, glaube ich, so der direkte Kontakt, das Aufnehmen zu einzelnen Geschichten und Menschen, das ist, was uns vielleicht letztendlich retten kann. Ne? Also dass man eben ja wirklich mehr versucht, aufeinander zuzugehen und sich zu verstehen, als dass man nur mit Meinungen gegeneinander antritt.
Ich glaube, wir haben ja die Situation sozusagen seit der babylonischen Sprachverwirrung, dass wir, wenn wir mit Worten kommunizieren wollen, tatsächlich uns nur dann verstehen, wenn wir mindestens eine gemeinsame Sprache sprechen. Weshalb ich es auch sehr unterstütze, dass Kinder und Jugendliche möglichst viele Fremdsprachen oder mindestens sehr gut Englisch eben auch lernen, und zwar in möglichst allen Ländern der Welt. Aber es gibt ja auch Formen der nonverbalen Kommunikation, und wenn ich die Musik als Beispiel nennen darf, ist das für mich immer ganz, ganz beeindruckend zu sehen, wie es innerhalb von Sekunden gelingt, dass man sich extrem nah fühlt und wirklich den Eindruck hat, dass man miteinander kommuniziert. Wenn ich in Japan dirigiere, dann kann ich nicht mehr als guten Tag und die Zahlen sagen, dass wir wenigstens wissen, in welchem Takt wir anfangen wollen. Aber wir musizieren, als wenn wir ja die gleiche Sprache sprechen würden. Und wir sprechen ja auch die gleiche Sprache, nämlich die Sprache der Musik.
Johanna Maria, du hast so einen wunderschönen Pullover mitgebracht, ein blauer Pullover mit weißen Sternen. Und wir haben uns nämlich gefragt, den sieht man ja gerade überall.
Ne? Also mit goldenen Sternen dann oft.
Mit goldenen Sternen. Und also Instagram ist voll damit, Twitter ist voll damit.
Alle auch der Account von Johanna Maria ist voll damit.
Ja, das stimmt. Ja. Eine Europa-Enthusiastin. Aber wir fragen euch, wisst ihr eigentlich, wer diesen Trend losgetreten hat und was das besondere Merkmal am ersten Pullover war, den es da gab?
Ich glaube, es war Katharina Barley. War ja. Oder ist sie aufgesprungen?
Die
auf
ist
den
aufgesprungen.
Trend? Oh, das ist jetzt unangenehm. Ne?
Eine Tipp,
ich habe mir
weg.
Extra einen anderen Pullover. Ich mir extra einen anderen, der sieht ein bisschen anders aus als die anderen, dachte ich.
Ich muss da leider passen.
Herr Meister, haben Sie einen Europapulli?
Leider nicht, aber ich würde sehr gern einen tragen. Ich sollte mir einen besorgen. Ich bin ein glühender Europa-Verfechter und Fan.
Wir haben recherchiert, um die Auflösung zu machen. Wir glauben, es war die Königgalerie in Berlin, die schon 2016 nämlich einen Pullover rausgebracht haben. Und es ist, glaube ich, auch der, den Frau Barley denn trägt, auf dem nämlich ein Stern fehlt.
Das war anlässlich des Brexit-Referendums 2016. Das symbolisiert sozusagen, okay, die Briten sind jetzt auf dem Rücken des Pullovers.
Ein Berliner Hipster-Trend, also nicht nur, auch aus Paris, da gab es, da gibt es wahrscheinlich immer noch ein Label, das heißt Etude, und die haben auch Pullover rausgebracht, die schweineteuer waren 2016, aber auch 2016, also ist eine Antwort eigentlich auf den Brexit gewesen, hat nur die Torstraße interessiert in Berlin.
Ich habe auch tatsächlich einen Pullover gesucht, der diese Sterne drauf hat und in der EU hergestellt ist, und ich habe keinen gefunden.
Ah ja, das wäre meine.
Das wäre eigentlich Handy konsequent. Mit Vogelklingelton?
Ja, ich höre auch Vögel.
Das war ich. Ich habe es auf Flugmodus geschaltet, aber es war mein Wecker, weil ich sonst
diese Uhrzeit aufstehe. Nicht so schlimm.
Beim Fernsehen wäre es ein Kasten Bier.
Entschuldigung. Sorry.
Es ist 9 Uhr übrigens.
Wir sind heute sehr früh da, denn Herr Meister muss gleich sein Orchester dirigieren gehen. Deswegen haben wir uns heute schon sehr früh getroffen. Aber der Europapulli, also die Europäische Union, man kann die ja als Idee toll finden, aber man kann auch sagen, es gibt Frontex, es gibt Politik dem afrikanischen Kontinent gegenüber, die nicht so toll ist. Es gibt viele Europäer, zum Beispiel in Griechenland. Wir haben hier gerade ein Porträt im Deutschlandfunk Kultur gesendet über eine griechische Opernsängerin, die bei ihren Eltern leben muss, die nicht weiß, was sie eigentlich morgen, wie sie ihre Butter bezahlen soll. Gehen wir nicht mit diesem Pullover, der hier gerade in Deutschland so viel getragen wird, ein bisschen in die Gefahr rein, dass wir irgendwie das zu sehr heroisieren, ohne darüber nachzudenken, dass Europa vielleicht für uns hier im Inner Circle Berlins eine tolle Sache ist, aber eben nicht für alle?
Das glaube ich nicht. Ich hoffe, dass wenn Menschen mich sehen mit diesem Pullover, die sie darüber nachdenken, was es bedeutet, oder auch einfach, dass es auffällt und sich so ein bisschen reinbrandet ins Gehirn, um es mal auf Neudeutsch zu sagen. Und ich hoffe, dass die Leute zur Wahl gehen und sich damit auseinandersetzen. Ich bin ganz sicher nicht der Meinung, dass alles rund läuft in der EU. Es muss viel erneuert werden. Ich glaube, der französische Staatspräsident hat da ein paar sehr gute Vorschläge gehabt vor 2 Jahren, wie man Reichtum umverteilen kann, wie man es fairer machen kann für alle Länder. Und ich hoffe, dass sich da auch noch was bewegt. Und ich glaube, diese Wahl ist ein guter Zeitpunkt, um Impulse zu setzen. Weil wir wählen ja unsere Vertreter in der EU und Themen, die uns wichtig sind, die können wir jetzt in der Wahl setzen. Und klar hofft man, dass sich da was bewegt und es besser und gerechter wird für alle. Aber es ist sicher noch ein Weg.
Jonathan Berlin, wie ist es für junge Leute? Also du bist ja 25 Jahre alt.
Ja, also ich habe, also ehrlich gesagt, ich finde das extrem tolle Wochen, dass da so eine allgemeine Aufbruchsstimmung herrscht. Ne? Also dass sich gerade auch so viele Kollegen und junge Menschen im Allgemeinen dafür eine große Sache, für einen großen Gedanken vor allem begeistern und auf die Straße gehen und eben auch Social Media benutzen. Ich glaube auch nicht, dass da so wirklich die Gefahr von so einer Überfrachtung besteht, ist mein Gefühl, weil ich glaube, man kann das wirklich nicht oft genug sagen im Moment, jetzt auch diese paar Tage, die da überhaupt noch da sind, um zu mobilisieren. Und ich glaube einfach, dass sich der Gedanke gerade nochmal ja ganz arg in so einem gemeinschaftlichen Gefühl auch einfach fügt. Ne? Und ich glaube, unsere Generation ist ja damit aufgewachsen, dass Freiheit und sich auch frei zwischen den Ländern hin und her bewegen zu können, ist was völlig selbstverständlich ist. Also das stand nie in Frage. Und im Grunde seit Aufkommen der AfD etc. war dieser Wert ja plötzlich wie bedroht, weil es ja plötzlich so andere Strömungen gab. Ne? Und ich finde das gerade was extrem Bereicherndes und Erfüllendes, dass auch mit Fridays for Future Projekte, die sich gründen, dass man da so für eine große Sache brennt.
Klimaschutz.
Aber das ist doch ein gutes Beispiel. Ich versuche einfach zu verstehen, warum es Menschen gibt, die so offensichtliche Dinge wie beispielsweise den Klimaschutz entweder wenig wichtig nehmen oder aber sogar leugnen. Woran liegt es denn, dass es andere Menschen gibt, ja, die dazu eine andere Meinung haben?
Ich glaube, sie fühlen sich ertappt und sie haben ein schlechtes Gewissen. Das ist meine persönliche
Meinung. Die anderen Menschen nicht, Herr Meister.
Nein, und genau, die anderen, also die Menschen, die sagen, Quatsch, Klimaleugner, und die Schülerinnen und Schüler angreifen dafür, dass sie freitags die Schule schwänzen für den Klimaschutz. Ich glaube, dass die einfach sich ertappt fühlen und denken, ey, von einem Kind lasse ich mir doch jetzt nicht sagen, was ich alles falsch gemacht habe, was ich nicht geschafft habe in meiner Generation.
Natürlich gibt es ganz viele, die sich darüber wirklich keine Gedanken machen können, weil sie gar nicht den Kopf dafür haben und ganz andere existenzielle Sorgen haben. Und das ist aber auch so ein Punkt, weshalb ich halt auch, und deswegen ist das natürlich in jeglicher Hinsicht eine Schicksalswahl, auch von der Politik jetzt auch erwarte, dass da eben wirklich Regularien entstehen, die vor allem die Wirtschaft einfach in die Pflicht nehmen. Weil das finde ich immer einen echt schwierigen Punkt, weil einerseits glaube ich total daran, dass der Einzelne ganz viel ändern kann und dass da jeder für sich gucken muss, welche Sachen man reduzieren kann und alles. Aber oft, finde ich, wird viel zu sehr auf den Einzelnen abgeschoben, weil letztendlich müssen diese großen Schritte angegangen werden. Und man hat jetzt sowieso Bolsonaro, Trump, die sich dem Ding komplett entziehen und dann auch noch indigene Völker verfolgen und Regenwälder abholzen. So, ne? Das heißt im Grunde, wenn da jetzt nicht Europa geschlossen vorangeht, und ich meine, ich freue mich über Nachrichten wie den Vorstoß jetzt von Macron gestern wegen der Kerosinsteuer. Und da finde ich, muss aber auch die Bundesregierung viel, viel stärkere Schritte gehen. Ne? Und ich finde es fahrlässig, wenn so jemand wie Kramp-Karrenbauer eine CO2-Steuer einfach als dumm bezeichnet. Man kann ja darüber sprechen, welche Möglichkeit einer Abgabe am sinnvollsten ist, aber es als dumm zu bezeichnen, finde ich höchst fahrlässig.
Ich lebe ja jetzt in Stuttgart und vor kurzem ist die Verordnung in Kraft getreten, dass einige Autos nicht mehr in die Stadt hineinfahren dürfen. Und ich selber unterstütze das, weil ich auch sehr gerne Rad fahre, gerne an der frischen Luft bin. Ich unterstütze das sehr, dass man wirklich sofortige Maßnahmen unternimmt, damit die Luftqualität in Stuttgart besser wird. Gleichzeitig habe ich es aber gerade letztes Wochenende am eigenen Leib erfahren, dass sehr gute Freunde aus Heidelberg, die uns ab und zu besuchen mit ihrem Auto, aber die ein Auto haben, was noch gar nicht so alt ist, aber trotzdem eben ein Diesel, der nicht mehr nach Stuttgart reinfahren darf, dass die wiederum sozusagen jetzt gesagt haben, naja, mit der gesamten Familie und mit der Bahn dauert es einfach viel länger. Sie überlegen jetzt, ob sie vielleicht dann nicht kommen. Das war ein Moment, wo ich für mich selber sagen musste, ja, aber wenn ich mir vorstelle, dass der ein oder andere da vielleicht für seine persönliche Entscheidung gerade an einem Sonntagnachmittag eine andere Antwort findet, ja, ist das so ein gutes Beispiel aus meiner Sicht, wie man grundsätzlich ja doch auch dafür sein kann, aber wenn es dann den eigenen Nachteil bringt in einer gewissen Situation, man dann plötzlich schwach werden könnte.
Jetzt haben Sie gerade ganz schön von Vorteil und Nachteil gesprochen und das ist ja, macht ja sehr viel von dem aus, was wir entscheiden. Also was finden wir gut, was finden wir schlecht, wie viele Vorteile, wie viele Nachteile haben wir. Was glauben Sie, was glaubt ihr denn, was die Menschen in der EU denken, ob die EU zu ihrem Vorteil oder zu ihrem Nachteil ist? Also oder anders formuliert, was glaubt ihr, wie viele Menschen in der EU sehen die EU selber eigentlich als Vorteil an?
In Prozent?
Ja, schätzt mal.
Alle halbe Milliarde Menschen von denen.
Mhm. Die Briten zählen wir noch mit dazu.
Also das scheint mir von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich zu sein. Aber es geht ja jetzt um eine wirkliche Durchschnittszahl, nicht wahr?
Genau. Mhm.
Dann würde ich mich jetzt bei 56% sehen,
56%
Vorteile,
Jonathan,
festlegen.
Ich würde sagen, also 60 vielleicht, ja, 60%, 60. Irgendwie sowas, also auch so die eine knappe Mehrheit.
Was sagt Stuttgart?
Und es geht um den persönlichen Vorteil. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob jemand antwortet, ob mein Land in der EU ist oder ob ich persönlich einen Vorteil davon habe.
Die Frage war, sehen Sie einen Vorteil darin, dass Ihr Land Mitglied der Europäischen Union ist?
Ich glaube, das ist unter 56%.
Unter 56%. Dann 70.
Ja! Ah, Gott sei Dank. Na, dann ist doch gut. Da war ich zu pessimistisch.
Jonathan hat gewonnen, du warst am nächsten dran mit 60%.
Okay, sehr gut.
Ja, das sind doch ganz gute Aussichten. Wenn jetzt alle 70% wählen gehen würden, dann würden wir vielleicht den Rechtsruck auch ein bisschen unter Kontrolle kriegen, hoffentlich.
Die zweite Frage, die hier in Verbindung steht, ist, weil wir haben viel über das Zugfahren gesprochen, wie lang ist die längste Strecke in Europa, auf der man nicht umsteigen muss?
In Kilometer oder Stunden?
In Kilometern.
Oh, da bin ich wirklich ganz schlecht mit Geografie. Oh. Naja, sagen wir mal, sagt ihr mal was.
2000 Kilometer.
2000?
Ich würde sagen 1500 oder sowas. Mhm.
1500. Und jetzt Frau Knote.
2001.
2000. und die, der Jonathan hat schon wieder recht.
Ja.
Das sind 1600 Kilometer zwischen Paris und Warschau.
Meine ehemaligen Erdkundelehrer werden sich freuen.
Wir haben alle Berufe, glaube ich, in denen wir super viel fliegen, Herr Meister. Sie haben es eben schon gesagt. Wer hier verzichtet darauf und würde zwischen Warschau und Paris den Zug nehmen?
Ich melde mich. Katrin. Ich fliege tatsächlich nicht mehr.
Ich gehe jetzt auch, also ich mache jetzt eine Reise mit Freunden, weil wir für ein paar Tage nach Rom wollen. Und da habe ich jetzt wirklich mich entschieden, mit dem Zug zu fahren.
Und die anderen fliegen?
Also bei mir ist es ganz ganz einfach so, sobald ich entweder sehr viel Familienzeit verliere oder aber ich sozusagen dadurch verhindere, dass meinetwegen eine Aufführung dirigieren kann, weil es sich zeitlich einfach irgendwie gar nicht ausgeht. Aber wenn diese beiden Dinge nicht zutreffen, ja, dann fahre ich Zug. Aber ich muss zugeben, es kommt leider auch oft vor, dass tatsächlich meinetwegen an einem Abend eine Aufführung in Mailand ist und eben am nächsten Tag eine Aufführung in einem anderen Land. Dann könnte ich diese Aufführung nicht dirigieren, wenn ich nicht fliegen würde.
Johanna, du hast für Jäger und Sammler, das ist das investigative Format von Funk, also dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Man muss immer so viel sagen bei diesem Funk. Dass, auf jeden Fall hast du eine Reportage gemacht über Schülerinnen und Schüler, die quasi richtig rebellieren wollen. Was hast du da erlebt? Es ging um das Thema Klima natürlich.
Genau, die Gruppe heißt Extinction Rebellion. Die ist relativ jung und gibt es in Deutschland, aber auch weltweit. Und es sind nicht nur Schüler, sondern auch Erwachsene. Und die sind bereit, sich verhaften zu lassen für ihre Überzeugung, nämlich das Klima muss geschützt werden und zwar jetzt. Es wurde viel nett geredet, jetzt muss was getan werden. Und die waren relativ groß in der Presse, weil sie in London über mehrere Tage in der Innenstadt die Straßen und so weiter besetzt haben, mit dem Ziel zu reden mit jemandem von der Regierung, ganz konkret über Klimaziele. Und ja, das ist eine Form von politischem Ungehorsam, den ich sehr beeindruckend fand. In Berlin haben die auch die Warschauer Brücke besetzt, das ist ein ziemlich großer Knotenpunkt, mitten zur schönsten Nachmittagszeit. Und die Polizei hat das tatsächlich auch gewähren lassen. Ich weiß nicht, ob da jemand sympathisiert hat irgendwo. Auf jeden Fall genau waren das so 200 Aktivistinnen, die diese Brücke besetzt haben und gesungen haben und eingeladen haben, die Herumstehenden sich dazu zu gesellen. Ich bin nicht ganz sicher, ob jeder versteht, warum die das machen. Das müssten sie vielleicht ein bisschen transparenter machen und eine konkrete Forderung stellen, nämlich zum Beispiel mit jemandem aus dem Roten Rathaus zu reden und dann was auch immer zu erreichen. Aber es geht darum, nicht mehr nett zu reden und zu verhandeln, sondern durch politischen Ungehorsam, zivilen Ungehorsam zu zeigen, es ist wirklich ernst, jetzt tut etwas. Wir haben auch mit einem Protestforscher gesprochen, der hielt so von illegalen Aktionen jetzt nicht so wahnsinnig viel und sagte, es geht schon darum, für erfolgreichen Protest muss man den Druck von der Straße in die Regierung tragen, in die Politik tragen. Aber dafür braucht man die Zustimmung aller Menschen und dafür darf Protest auch nicht zu radikal sein. Das ist mal wieder die eierlegende Wollmilchsau. Eigentlich müssen irgendwie alle mitmachen. Protest muss trotzdem aufregend sein, damit man hinguckt und ja, wahnsinnig kompliziert.
Ich bin sehr dafür, dass wir uns nicht übermäßig Zeit lassen, Dinge anzugehen, bei denen wir einfach wissen, also Stichwort Klimawandel zum Beispiel, es kann auch zu spät sein. Gleichzeitig glaube ich aber schon, dass wir auch geduldig sein sollten hin und wieder. Die Vereinten Nationen und auch die Europäische Union sind ja doch aus gutem Grund eine Zusammenkunft, bei der man eben versucht, im Konsens voranzukommen, also Organisationen, in denen man sehr, sehr lange diskutiert, miteinander spricht. Und ich glaube gerade, dass man eben miteinander spricht und nicht aufeinander schießt, ist doch schon mal etwas sehr Gutes. Dass das natürlich dauert, also Demokratie ist sicherlich nicht die allerschnellste Staatsform, aber gerade das sollten wir doch begrüßen. Also in einer Diktatur werden Entscheidungen schneller gefällt als in einer Demokratie. Aber ich persönlich freue mich, dass wir uns manchmal die Zeit nehmen. Gleichzeitig sollten wir uns aber auf keinen Fall zurücklehnen und die großen Probleme einfach, darauf hoffen, dass sie sich von alleine lösen.
Es ist halt die Frage, ob die Leute, die gar nicht mehr leben, wenn die Klimakrise wirklich, wirklich da ist, sie ist ja schon da, aber
also auch in unseren Gefilden da
wenn
ist.
Die nicht mitbestimmen dürfen, wie die Jugendlichen, ob das überhaupt fair ist, ne? Wenn so alte Säcke und Säckinnen quasi entscheiden, Entschuldigung, wenn ich das so polemisch ausdrücke, aber
Naja, es gibt ja durchaus ernstzunehmende Überlegungen, ob man nicht das Stimmrecht zwar nicht so ausweitet, dass jetzt Dreijährige selber zur Wahlurne gehen dürfen, aber doch so ausweitet, dass möglicherweise Familien eben mehrere Stimmen zur Verfügung haben, nach irgendeinem bestimmten Schlüssel, wie viele Kinder sie sozusagen mitvertreten. Dass Erziehungsberechtigte ihre Kinder mitvertreten, ist, glaube ich, mehrheitsfähig, oder man kann zumindest darüber diskutieren. Und wiederum umgekehrt, dass also ganz kleine Menschen vielleicht jetzt noch nicht so einen Durchblick haben, dass sie wirklich selber wählen gehen müssten. Also müssen jetzt nicht Dreijährige sein, aber auch Achtjährige vielleicht nicht unbedingt, weil sie vielleicht auch leichter manipulierbar wären. Aber ich habe Sympathie dafür, sage ich ganz offen, dass man mal darüber nachdenkt, wie tatsächlich eben alle Menschen, je nach Wahlrecht unter 16 oder unter 18, doch auch irgendwie repräsentiert werden.
Jonathan, würdest du deinen Namen und dein Gesicht für so eine große Demo zum Thema Klimaschutz geben? Also dich da wirklich auch als Schauspieler positionieren?
Auf jeden Fall, ja. Weil ich finde, ehrlich gesagt, die Fridays for Future und die ganze Bewegung, die da gerade stattfindet, ist für mich das hoffnungsvollste Signal der letzten Jahre. Und das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, da ist wirklich was in Bewegung. Das ist ja zum Beispiel da auch ein ganz interessanter Punkt, wie es jetzt langsam anfängt, dass das quasi in Gespräche, zu Gesprächen mit Politikern führt und wie sehr sich das dann irgendwann verzahnt. Aber das finde ich zum Beispiel eine so intelligente Form von Protest, dass da einfach Schüler sagen, sie gehen nicht mehr zur Schule. Es ist ein so unfassbar friedlicher und halt auch also ein global so verbindender Vorgang. Das finde ich wirklich, wirklich richtig euphorisierend im wahrsten Sinne. Und im Grunde, ehrlich gesagt, finde ich, also das ist so meine utopische Vorstellung oder mein Wunsch, dass es irgendwann halt echt so ist, dass an einem Freitag keine Schüler mehr in der Schule sitzen, weil dann hat nämlich die Politik echt ein Problem.
Würden Sie auf Auftritte verzichten, Herr Meister, für den Klimaschutz?
Sie meinen, weil ich dann weniger fliegen könnte, oder?
Genau, also weil Sie dann von Mailand nach Zürich länger bräuchten und dann vielleicht den Auftritt zwischendurch in Wien absagen müssten.
Oder freitags einfach mal nicht auftauchen.
Oder freitags einfach nicht kommen.
Ja, ich glaube, es gibt ja zwei unterschiedliche Formen, die aber beide wichtig sind, um dieses Thema zu unterstützen. Das eine ist tatsächlich immer wieder drüber sprechen und auch persönlichen Umfeld deutlich machen, das ist etwas ganz Wichtiges. Verschließt die Augen nicht davor. Jeder kann was tun, jeder mit seinen eigenen Mitteln. Sei es beispielsweise, was wir essen und trinken, je nachdem, von wo wir es herfliegen lassen. Nicht? Das geht ja nicht nur darum, wohin wir selber fliegen, sondern wo auch unser Obst meinetwegen herkommt und ob wir 12 Monate im Jahr immer das Gleiche essen müssen oder ob wir uns vielleicht da auch ein bisschen nach den Jahreszeiten richten können. Nicht? Also es gibt ja viele Formen und ich glaube, es ist wichtig, einfach deutlich zu machen, dass das etwas sehr Wichtiges ist und alle diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht so verstanden haben, denen es nicht so nahe ist, dass es denen eben deutlich gemacht wird. Die andere Form ist, ja, selber Dinge tun. Ja, ich glaube, ich tue das auch schon, dass ich mich persönlich frage, zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, ist es jetzt zwingend notwendig, etwas aus Neuseeland einfliegen zu lassen? Oder könnte ich etwas anderes essen, obwohl ich gerade unglaublich Lust hätte auf dieses oder jenes aus Neuseeland?
Ich meine, das ist ja in vielen Berufsgruppen so, dass dieses viele Reisen und so und sich persönlich begegnen, dass das ja kaum wegzudenken ist. Aber ich glaube, da hängt auch, also ich weiß, man macht sich damit sehr angreifbar, wenn man sowas sagt, aber so der Kapitalismus, wie er im Moment stattfindet, ich glaube, egal wie nachhaltig der gestaltet wird, wird früher oder später zu einem Kollaps führen. Und dass man zum Beispiel, ich meine, es wäre jetzt ja quasi in Bezug auf die Reisen eben schon ein Anfang, wenn man eben eine Kerosinsteuer etc. einführt und dann einfach mal Bahntickets günstiger wären als die Flugtickets und nicht umgekehrt. Aber eben auch zum Beispiel die Frage, opfern quasi Unternehmen mehr Zeit für eine Reise, dass man einfach sagt, okay, man fährt halt mit dem Zug nach Paris und dafür quasi gebe ich einem Mitarbeiter oder Angestellten mehr Zeit. Ne? Das ist ja auch so eine Effektivitätsfrage. Und ich glaube halt auch, dass das grundsätzlich so, ne, dem System, wenn man so sagen möchte, aber auch den einzelnen Menschen extrem gut tun würde, wenn es einfach nicht immer dieses wahnsinnig schnelle und höher weiter ist, wenn man da irgendwie eine Reduzierung reinbekommt, weil ich glaube, das kann auf Dauer einfach nicht gesund sein.
Jetzt haben wir gerade schon über Privates gesprochen, also dass man im Privaten ja wenigstens versuchen könnte, das Klima ein bisschen zu schonen. Was auch immer angesprochen wird, ist die Ernährung. Also viele Leute sind ja jetzt Vegetarier, manche sogar Veganer geworden, weil sie sich sagen, so, das ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Und da kommt auch unsere nächste Frage ins Spiel, nämlich wieder eine Schätzfrage. Was glaubt ihr, wie viele Rinder leben in der Europäischen Union? Rinder.
Nicht Rindviecher, sondern Rinder.
Rindviecher machen wir in der nächsten Schätzfrage.
Vor allem, die werden ja ständig getötet und dann direkt wieder nachge... Also, da gibt es eine konstante Zahl, ja?
Okay. So ungefähr, circa.
Milliarden, ist ja eh eine Schätzfrage. Oder? Milliarden sind ja mehrere Millionen.
Also Millionen? Nur innerhalb der EU.
Mhm. Ja.
Boah.
Also es gibt rund 500 Millionen Menschen. Mhm. Rinder gibt es wahrscheinlich mehr. Oh Gott.
Ja, also es sind,
es gibt das Doppelte, mehr Dreifache.
Das Dreifache. Du sagst jetzt eine Milliarde. Es gibt eine Milliarde Rindviecher.
Ich sage sogar anderthalb.
Ich glaube, es sind weniger, denn sonst müsste man doch nicht Rindfleisch aus Argentinien importieren.
Aber also es schmeckt so gut, das Kobe-Rind.
Ja. Und wir essen ja immer nur einen Teil davon, oder?
Ja.
Das andere wird zu Hundefutter verwurstet.
Gut, denn es gibt ja auch Milchprodukte. Nee, ich glaube, das ist weniger als eine Milliarde.
Also haben Sie eine Zahl?
Also dann 999 Millionen.
So, jetzt Jonathan, Berlin.
Also ich glaube, also sage ich mal, so ein Schätzwert, wahrscheinlich in den einen oder anderen Ländern halt mehr als in den anderen, sind dann ja wahrscheinlich auch so 10% Vegetarier oder so, was sich wahrscheinlich nicht direkt auf die Bilanz widerschlägt, aber ich glaube nicht, dass so okay, ich glaube also nicht, dass jeder Bürger mehr als ein Rind pro Jahr isst.
Ja, aber darum geht's ja leider.
Deswegen würde ich, also ich, ja gut, aber ich glaube, ja tatsächlich.
Komm,
also,
spuck's aus.
Okay, ich würde jetzt mal sagen, eher wirklich sehr viel weniger. Ich so, sagen wir mal 500 Millionen so.
Für jeden ein Rind.
Ich hoffe, du hast recht.
Ja, absolut. Sogar noch viel weniger. Wir haben 88,4 Millionen, also ungefähr so viel, wie Menschen in Deutschland leben.
Ah, okay.
Ihr seid alle überrascht?
Ja.
Ist ja lustig, was ihr gedacht habt, wie viele Rinder hier so in der Gegend rumstehen.
Wo sollen die alle sein?
Naja, aber gut, ich habe jetzt...
Naja, ja, die kann man ja eng stellen, ne?
Also ich wandere immer gerne in den Alpen, da stehen viele irgendwie.
So. Das war unser großes Europa-Quiz. Wir haben noch viel mehr Fragen vorbereitet, aber es ist gar nicht mehr so viel Gelegenheit. Nur eine Stadt, wer von Ihnen, von euch weiß, in welcher Stadt Leute bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts noch in Höhlen gewohnt haben?
War das auf einer Insel?
Nee.
Gott. Welche europäische Stadt?
Ja.
Ist eine Höhlen. Europäische, na, da muss es ja erstmal Höhlen geben.
Das ist eine Kulturhauptstadt dieses Jahr.
Kulturhauptstadt Europas.
Es ist Matera. Kleiner Funfact, den niemand von uns vergessen wird, dass in Matera Menschen noch sehr lange in Höhlen gewohnt haben. Was dahinter steckt, müssen wir noch nachreichen. Was wir auch nachreichen müssen, ist die Lösung von der letzten Woche. In der letzten Woche haben Christine Watti und ich uns mit Game of Thrones beschäftigt. Und dabei ist rausgekommen, dass ich ein ziemlich peinliches Hobby habe, nämlich seit Jahren eine Serie gucke, die ich nicht verraten wollte. Und dann haben wir euch, lieben Hörerinnen und Hörern, gesagt, schickt uns doch mal eure Vermutungen. Ihr könnt große, große, große Deutschlandfunk Kulturpreise gewinnen. Es kamen Mutmaßungen, da war ich ziemlich getroffen, muss ich sagen. Und zwar, Thorsten hat uns gesagt, Schwarzwaldklinik oder Emergency Room. Also, das ist es nicht. Dann hat Marie uns geschrieben, Lindenstraße. Habe ich noch nie gesehen. Und dann hat Denise Petzold, und da bin ich weinend aus dem Funkhaus gerannt, geschrieben, Gossip Girl. Und das ist auch falsch. Die richtige Lösung lautet, und das wussten ziemlich viele, nämlich Kenneth, Ulrike und Thomas unter anderem, die richtige Lösung lautet Grey's Anatomy. Das ist gerade, glaube ich, die 740. Staffel. Es ist vor Langeweile gerade nicht zu zerbrechen, aber es ist mein Weekly Rosamunde Pilcher. So, jetzt ist es raus. Der Typ vom Kulturpodcast guckt die kulturloseste Serie.
Sachen.
So, das wollte ich noch erzählen in dieser Folge. Die Gewinne werden euch dann zugeschickt, all diejenigen, die gewonnen haben.
Und genau. Das war's jetzt auch erstmal mit den Quizzen, weil wir festgestellt haben, dass uns die Gewinne ausgegangen sind und wir jetzt ja auch eine ganze Sendung nur gequizt haben. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da wart, Johanna Maria, Jonathan und Herr Meister in Stuttgart. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns immer sehr über Hörerinnenpost, dann schreibt doch mal an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Und am Sonntag, je nachdem welcher Tag heute bei euch ist, aber aus unserer Perspektive am nächsten Sonntag ist die Europawahl. Deswegen haben wir heute über Europa gequizt.
Ihr könnt aber auch schon heute oder morgen oder wann auch immer gehen.
Zum Wählen.
Das steht alles auf dem Wahlzettel.
Auf jeden Fall wählen gehen.
Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.